请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 15. Juni 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan führt Chiang in Pustelholz ein Gespräch mit der Vereinsvorsitzenden und dem Pressesprecher des Chinesisch-Deutschen Zentrums in Dresden. Anschließend folgt ein Beitrag über die erneute Abwesenheit des chinesischen Verteidigungsministers vom Shangri-La-Dialog, einer bedeutenden Sicherheitskonferenz im asiatisch-pazifischen Raum. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te betont Taiwans Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern. Taiwans Industrietechnologisches Forschungsinstitut feiert 30 Jahre Europabüro in Berlin. Und Vizepräsidentin Xiaobi Kim will die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Frankreich weiter vertiefen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat betont, dass Taiwan die Zusammenarbeit mit seinen demokratischen Partnern weiter vertiefen wird. Diese Aussage machte Lai gestern in seiner Rede bei der Eröffnung der Jahreskonferenz von Rotary International 2026. Die Rotary International Convention 2026 findet vom 13. bis 17. Juni in Taipei statt. Lai sagte, Taiwan stehe an vorderster Front der Verteidigung gegen autoritäre Expansion. Frieden bleibe ein gemeinsames Ziel der Menschen weltweit.
Taiwan will shoulder its responsibility.
Taiwan wird seine Verantwortung schultern und den Status quo über die Taiwanstraße aufrechterhalten. Mit unserer Stärke im Bereich Technologie werden wir auch die Zusammenarbeit mit unseren demokratischen Partnern ausweiten. Wir werden gemeinsam Lieferketten und wirtschaftliche Resilienz stärken, den regionalen Frieden und die Stabilität aufrechterhalten, sowie globalen Wohlstand und globale Entwicklung vorantreiben. So, Präsident Lai Ching-te. Das Europabüro des Industrietechnologischen Forschungsinstituts Taiwans, kurz ITRI, hat sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Der Vorsitzende von ITRI, Wu Zhengzhong, bezeichnete in seiner Rede bei der Feier in Berlin die Eröffnung des Europabüros in Deutschland vor 30 Jahren als eine wichtige Entscheidung für die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Europa. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich die Kooperation von einer einseitigen Suche nach Technologien hin zu einer Partnerschaft für gemeinsame Innovation und gemeinsame Forschung entwickelt. Der Repräsentant der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Clement Gurisheng, sagte in seiner Rede, das Europabüro des ITRI habe in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich internationale Kooperation gefördert und eine wichtige Brückenfunktion zwischen Taiwan und Europa übernommen. Wie Taiwans Presseagentur CNA mitteilte, nahmen an der Feier am Freitag in Berlin mehr als 120 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teil, darunter auch die ehemalige deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger. Stark-Watzinger sagt in ihrer Ansprache bei der Feier, Taiwan sei ein Vorbild für eine resiliente, freie Demokratie. Die Entwicklung von Taiwans Halbleiterindustrie gehöre zu den bemerkenswertesten industriepolitischen Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Sie rief Deutschland und Europa dazu auf, im eigenen Interesse den Austausch und die Zusammenarbeit mit Taiwan zu intensivieren. Bettina Stark-Watzinger hatte 2023 mit einer Delegation Taiwan besucht. Taiwans Repräsentant in Deutschland und der ITRI-Vorsitzende wohnten außerdem gemeinsam der Unterzeichnung einer weiteren fünfjährigen Kooperationsvereinbarung zwischen dem ITRI und der Fraunhofer-Gesellschaft bei. Beide Forschungseinrichtungen arbeiten bereits seit 1992 zusammen. Vizepräsidentin Joby Kim hat französische Parlamentsabgeordnete empfangen. Joe erklärte, sie freue sich auf eine Zusammenarbeit mit Frankreich in den Bereichen künstliche Intelligenz, Raumfahrt und Technologie, um die verlässliche Partnerschaft beider Seiten weiter zu festigen. Joe empfing die Delegation unter der Leitung der Abgeordneten der französischen Nationalversammlung Estelle Youssouffa am Freitag im Präsidialamt. Laut einer Mitteilung des Präsidialamtes dankte Taiwans Vizepräsidentin der französischen Nationalversammlung für ihr Engagement zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und Frankreich sowie für ihre Unterstützung Taiwans und seiner internationalen Beteiligung. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten bemühe sich Taiwan, seiner Verantwortung für die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region gerecht zu werden, so Xiao. Präsident Lai Ching-te hat die regenerative Medizin als einen Schlüsselbereich der globalen Gesundheitsversorgung der Zukunft bezeichnet. Beim heutigen Empfang von Vertretern der Asiatisch-Pazifischen Gesellschaft für regenerative Medizin erklärte Lai, dieses Jahr markiere einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung der regenerativen Medizin in Taiwan. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über regenerative Medizin und Verordnung über Produkte der regenerativen Medizin beginne für die regenerative Medizin in Taiwan eine neue Ära. Die Regierung werde die Entwicklung der regenerativen Medizin, der intelligenten Medizin sowie der Präzisionsmedizin weiterhin vorantreiben. Lai sagte, die Regierung wird in Zukunft die digitale Steuerung und Verwaltung weiter stärken und die Erhebung, Analyse und Nutzung von Daten schrittweise vertiefen, um gemeinsam ein sicheres und international wettbewerbsfähiges Ökosystem für regenerative Medizin zu schaffen. Taiwanische Mangos sind erstmals auf dem französischen Markt erhältlich. Eine erste Lieferung von Irwin Mangos aus Taiwan ist per Luftfracht nach Frankreich transportiert worden. Die Mangos sind zum wichtigsten Großmarkt von Paris, dem Großmarkt Rungis, geliefert worden. Taiwans Vertreterin in Frankreich, Hao Peizhi, warb am Freitag persönlich auf dem Großmarkt für Mangos aus Taiwan. Hao erklärte, die Markteinführung sei ein wichtiger Meilenstein für Taiwans Obstexporte. Die Europäische Union verfüge über einige der weltweit strengsten Anforderungen für die Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte. Dem Markteintritt seien jahrelange Verhandlungen über pflanzenschutzrechtliche Quarantänevorschriften sowie die Einhaltung von EU-Standards vorausgegangen. Bruno Cartier, Geschäftsführer des französischen Fruchtimporteurs Sun Seven Fruits, bezeichnete taiwanische Urban Mangos als Premium-Produkt. Aufgrund der hohen Qualität und der entsprechend höheren Preise im Vergleich zu anderen Mangosorten konzentriere man sich zunächst auf die Vermarktung in den Bereichen Luxushotels, gehobene Restaurants, Feinkostgeschäfte und Concept Stores. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 1227,95 Punkte bzw. 2,78% auf 45.396,99 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 1,06 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 28,95 Milliarden Euro oder 33,50 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit weiterhin bewölkt mit Regen, Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius. Die weiteren Aussichten für morgen Dienstag. Weiterhin meist bewölkt mit etwas nachlassendem Regen bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 15. Juni 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Willkommen zurück zu Leben in Taiwan. Mein Name ist Shangling Postel Heutz. Heute geht es um die wichtige Rolle des chinesisch-deutschen Zentrums in Dresden in der Integration. Wie schafft der Dresdner Verein es, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen? Welche Angebote gibt es speziell für Frauen und Familien und warum ist Gemeinschaft der Schlüssel zu erfolgreicher Integration? Diese Fragen beantworten uns Vereinsvorsitzende Yang Hongfeng und Pressesprecher Andreas Opfermann. Unterscheiden Sie zwischen China, Taiwan, also chinesischstämmige Familien und taiwanischstämmige Familien?
Nur wenn die Menschen das gerne möchten. Mhm. Ja, ansonsten sprechen wir die Leute in der Sprache an, mit der sie gerne kommunizieren wollen. Wir versuchen natürlich auch, die chinesische Sprache in unserem Training weitestgehend zu benutzen, weil einfach das Ganze es authentischer macht und es für die Leute aus der chinesischsprachigen Community auch ein gewisses Heimatgefühl bringt. Aber es kommt auf die Menschen selber drauf an und wir unterscheiden dann nicht wirklich nach ihrer Herkunft, sondern wir betrachten die Menschen so, wie sie sind und so, wie sie gerne gesehen werden möchten.
Und bei unserem Training, besonders Bogenschießen, wir sind die größte chinesische Bogenschütze-Community in ganz Europa. Und die chinesischsprachigen Leute, egal ob sie aus Festland China kommen oder aus Taiwan kommen, können wir gar nicht unterscheiden. Und welche Sprache wir sie ansprechen, fragen wir gerne. Manche wollten Deutsch auch verbessern, dann sprechen wir sie auf Deutsch. Manche sagen, solange ich verstehen kann, spreche ich gerne Chinesisch. Das ist auch kein Problem. Wir respektieren ihre Entscheidung und wir akzeptieren das auch.
Also wie kann man zum Beispiel, wenn man gerne Vereinsmitglied werden möchte, wie läuft das Ganze ab? Wie kontaktiert man sie am besten? Gibt es Schnupperstunden oder was muss ich tun, wenn ich Vereinsmitglied werden möchte?
Die einfachste Art und Weise ist eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht auf unserer Webseite, mail@huadezhongxin.org. Dort kann man einfach uns anschreiben, kann schildern, was man gerne erleben möchte, was für Fragen man hat. Die meisten Leute, die kommen, interessieren sich natürlich für die sportlichen Angebote. Einige auch für Kalligrafie und Chinesisch. Dann kommt man einfach vorbei. Bei uns ist das erste Mal Ausprobieren immer kostenfrei, sodass man schaut, wie sieht es aus, gefällt es mir nicht. Wir handhaben es auch so, dass wir beim allerersten Mal noch gar nicht über Preis reden oder über Mitgliedsgebühren oder über irgendwelche Kosten. Weil es muss den Menschen zusagen von der Emotion her. Und wenn schon von vornherein irgendeine monetäre Zahl im Raum steht, dann beeinflusst das Gefühl, was man hat. Und wenn man aber unbelastet davon vorbeikommt und es erstmal auf sich wirken lässt, dann ist die Entscheidung tiefer. Und dann ist es für die Leute oftmals einfacher zu sagen, okay, klar, komme vorbei. Es gefällt mir so gut, dann ist es mir das, was ihr dort an Mitgliedsbeiträgen verlangt, auch wert.
Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen mit einer taiwanischen Mutter und ich erinnere mich, dass sie auch in einer Art chinesischen Frauenvereinigung war. Also es war auch ein Verein, der chinesischsprachige Menschen miteinander verbunden hat. Und sie haben gemeinsame Fahrten unternommen, es gab gemeinsame Feste. Bieten Sie das auch an? Gibt es kulturell wiederkehrende Festlichkeiten, die sie zusammen verbringen, zum Beispiel werden zusammen Zongzi gemacht oder Tangyuan gegessen oder Laternen gebastelt, wie auch immer.
Ja, das Stichwort ist sehr gut. Der traditionelle chinesische Kalender bietet natürlich reichlich an Festivitäten im ganzen Jahr. Und wir versuchen, so viele davon wie möglich im Verein umzusetzen und mit den Leuten gemeinsam zu gestalten, weil es natürlich auf der einen Seite sehr interessant für die deutschsprachigen Mitglieder ist, in diese Kultur einzutauchen. Auf der anderen Seite freuen sich alle chinesischsprachigen Mitglieder, diese Kultur gemeinsam pflegen zu können. Und in der traditionellen chinesischen Kultur ist das gemeinsame familiäre Tun ein essentieller Bestandteil überhaupt des Lebens. Und das zu pflegen und zu feiern, bestimmt eigentlich den Jahresablauf so ein bisschen. Und das machen wir natürlich auch. Und wir haben glücklicherweise einige gut ausgestattete Räumlichkeiten, in denen wir das problemlos machen können. Zum Neujahrsfest zum Beispiel waren wir jetzt wieder über 50 Leute, die zusammen Jiaozi hergestellt und dann gekocht und gegessen haben. Und es war ja, wie man auf Chinesisch auch so schön sagt, Jiao zu kochen. Also schön voll. Und natürlich die ganzen Festivitäten, die über den Sommer hinweg machbar sind, die können wir auch in unserem Verein machen, weil er ist im schönen Stadtteil Strehlen in Dresden lokalisiert, welcher noch sehr viele alte Bauernhäuser beinhaltet. Und da, wo unser Verein ist, das ist ein denkmalgeschütztes Areal eines großen alten Gutshofes. Das heißt also, wir haben mehrere Gebäude, die auch wirklich einen schön abgeschlossenen Hof bilden.
Und Frauen ist ein wichtiges Thema. Und sowohl für Festlandchinesen als auch für Taiwanesen. Und die Frauen haben einen großen Bedarf, weil sie normalerweise mehr Zeit, Freizeit als die Männer haben. Zum Beispiel manche Familien sind akademischer oder als Forschungstätigkeit in ein Institut. Die Frauen kommen mit und sie wissen nicht, was sie genau machen können. A, die Sprache ist nicht so gut, besonders Deutsch. Deutsche Sprache ist auch nicht einfach. B, da sie gekommen sind, die Männer verdient relativ gut Geld. Sie haben von der Familie gesehen, ist keine Bedürfnis, die Frauen zu arbeiten. Aber was machen sie? Sie kümmern sich um die Kinder, um alle Sachen. Wenn sie die ganze Zeit das machen, obwohl sie körperlich schon in Dresden, in Deutschland ist, der Kopf ist immer in der Herkunftsland. Und das ist manchmal ist nicht ganz kompatibel mit der Gesellschaft. Deswegen die Bedürfnisse von Frauen sind groß. Und wir haben extra für solche Richtung auch Projekt. Einige sind sogar gefördert von Bundesebene, die MIA, Migranten einfach im Alltag unterstützen die Frauen eine niedrigschwellige Angebot, dass sie aus ihrem Haustür aus, außer Kinder abholen, kochen und Haushalt noch gucken, wie der welche Angebote die Gesellschaft haben, was können sie machen, dass die Arbeit nicht als eine Belastung, sondern eine Freiheit haben, dass durch die Arbeit mit der Gesellschaft in Berührung kommen. Und wir machen auch viele Veranstaltungen, außer das Projekt, zum Beispiel Treffen, Wandern und auch manche Veranstaltungen sogar mit Übernachtung. Männer sind ausgeschlossen, damit die Frau ein oder zwei Tage wirklich Zeit für sich haben. Wir laden die Experten an, vom Mentalen, die Leute auch betreuen. Ich kann mir vorstellen, in der Zukunft die Frauenarbeit wird ein großer Teil sein wird. Und nur wenn die Frau gut geht, geht der Familie gut, geht der Männer gut, geht der Kinder gut, geht die Zukunft besser. Egal ob in Deutschland, in Taiwan oder in Festlandchina.
Mein dritter Onkel sagt immer, happy wife, happy life.
Genau so ist das. Und die chinesische Schriftzeichen an Frieden. Wenn man von der herkommt, das gesehen wurde, das ist ein Dach, wie eine Familie. Und wenn eine Frau dabei ist, ist Frieden. Wenn die Frau nicht gut geht, geht alles schief.
In der nächsten Folge blicken wir in die Zukunft. Wie bereitet sich Dresden auf die Ankunft hunderter taiwanischer Familien vor, die im Rahmen des neuen TSMC bzw. ESMC-Werks nach Deutschland kommen werden?
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Ende Mai fand der diesjährige Shangri-La-Dialog in Singapur statt. Der Shangri-La-Dialog gilt als die wichtigste Sicherheitskonferenz in der Region Asien-Pazifik. Die Konferenz wird seit 2002 vom International Institute for Strategic Studies, kurz IISS, organisiert. Der Shangri-La-Dialog findet im Shangri-La-Hotel in Singapur statt. Daher kommt auch die Bezeichnung Shangri-La. Dialog. In diesem Jahr haben unter anderem die Verteidigungsminister der USA, Japans, Südkoreas, Australiens, der Philippinen, Malaysias und Singapurs an der Konferenz teilgenommen. Die Präsidenten Vietnams und Timor-Lestes sprachen auf der Konferenz und auch der Verteidigungsminister der Niederlande und der Generalinspekteur der Bundeswehr aus Deutschland haben teilgenommen. Chinas Verteidigungsminister hat bereits zum zweiten Mal in Folge nicht an diesem wichtigen sicherheitspolitischen Forum im asiatisch-pazifischen Raum teilgenommen. Der Shangri-La-Dialog gilt auch als eine wichtige Gelegenheit für einen direkten Austausch zwischen den Verteidigungsministern der USA und Chinas. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat an der Konferenz teilgenommen und eine Rede gehalten. Die chinesische Delegation wurde von Meng Xiangqin, Professor an der Nationalen Verteidigungsuniversität der chinesischen Volksbefreiungsarmee, ein Generalmajor, geleitet. Damit war die chinesische Delegation auf dem niedrigsten Rang seit seiner Teilnahme am Shangri-La-Dialog vertreten. Es wurde natürlich darüber spekuliert, warum der chinesische Verteidigungsminister auch in diesem Jahr nicht am Shangri-La-Dialog teilgenommen hat. Manche internationale Medien deuteten dies als mögliches Zeichen für Chinas gestiegenes Selbstbewusstsein und dass China als etablierte Großmacht auf Kritik an seinem Vorgehen in der Region nicht öffentlich reagieren wolle. Professor Sun Guoxiang, Professor am Institut für internationale Angelegenheiten und Wirtschaft an der Nanhua-Universität in Jiai, erklärte, dass der Shangri-La-Dialog seit 2002 in Singapur abgehalten wird und China habe bereits 2006 damit begonnen, seine eigene Pekinger Sicherheits- und Verteidigungskonferenz, das Pekinger Xiangshan Forum, zu veranstalten. Professor Sun zufolge habe China nicht lange nach der Gründung des Shangri-La-Dialogs diese Konferenz als der militärischen Entwicklung Chinas gegenüber kritisches Forum eingeordnet. Daraufhin habe China als Antwort sein eigenes Pekinger Xiangshan Forum als alternative Sicherheitskonferenz in Asien gegründet, mit dem Ziel, eine von China dominierte internationale Sicherheits- und Verteidigungskonferenz aufzubauen. Ein Gegenstück zum Shangri-La-Dialog. Professor Sun Guoxiang sagte, die Abwesenheit des chinesischen Verteidigungsministers Dong Jun und anderer hochrangiger chinesischer Vertreter am Shangri-La-Dialog zielten wahrscheinlich darauf ab, Diskussionen über internationale Sicherheits- und Verteidigungsfragen auf das eigene Xiangshan-Forum in Peking zu verlagern. Entgegen der Analyse ausländischer Medien sei dies seiner Ansicht nach kein Ausdruck gewachsenen Selbstvertrauens Chinas. Wenn China Selbstvertrauen hat, entsendet es eher hochrangige militärische Führungspersonen zur Teilnahme. Bei mangelndem Selbstvertrauen will China eher Kritik vermeiden und eine Situation, in der es von mehreren Seiten gemeinsam angegriffen wird. Deshalb bin ich eher der Auffassung, dass China nicht wegen eines gewachsenen Selbstvertrauens dem Shangri-La-Dialog fernbleibt. Die grundlegende Haltung Chinas gegenüber der Teilnahme am Shangri-La-Dialog hat sich vielmehr überhaupt nicht verändert. Und diese unveränderte Haltung bedeutet, dass der eigentliche Heimspielort Chinas das Xiangshan-Forum ist. Shen Mingshi, Forscher an Taiwans Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit, interpretierte die erneute Abwesenheit des chinesischen Verteidigungsministers so: China wolle gegenüber den USA nach außen hin Freundlichkeit und Stabilität wahren, während es tatsächlich weiterhin im Wettbewerb mit den USA steht. Für hochrangige Vertreter der chinesischen Regierung oder Kommunistischen Partei Chinas sei es deshalb schwierig, bei solchen Anlässen das richtige Maß bei ihren Äußerungen zu finden. Forscher Shen Mingshi sagte, schließt man Machtkämpfe und Korruption einmal aus, wissen wir, dass es auch möglich ist, dass Xi Jinping nicht wollte, dass Verteidigungsminister Dong Jun an einer solchen Veranstaltung teilnimmt. Denn bei einer Teilnahme müssen sie ihn auch als einen Keynote-Speaker, einen Hauptredner einplanen, der eine Grundsatzrede hält. Eine solche Rede soll nicht zu schemenhaft sein, aber auch nicht zu hart. Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass man sich nach seiner Rede den Fragen der Konferenzteilnehmer stellen muss. Es kann sein, dass Fragen von Verteidigungsministern anderer Länder oder von hochrangigen Regierungsvertretern gestellt werden. Unter solchen Umständen kann es sein, wenn die Aussagen nicht gut sind oder man eine falsche Antwort gibt, dass dann die Kommunistische Partei Chinas ihr Gesicht verlieren würde oder dass andere ihre Politik missverstehen könnten. Aber im Grunde scheint die gegenwärtige Politik der chinesischen Regierung nach außen hin auf Entspannung und Selbstverteidigung ausgerichtet. Aber in Wirklichkeit ist sie auf Expansion ausgelegt. Für jeden, der dort teilnimmt, wäre es sehr schwierig, solche Fragen zu beantworten. Der Ton der Rede des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth gegenüber China sei gemäßigter gewesen. Er habe nicht so sehr wie im vergangenen Jahr militärische Abschreckung betont und auch keine scharfe Kritik an China geübt. Er habe lediglich von einer angemessenen Wachsamkeit gegenüber Peking gesprochen und die Bemühungen asiatischer Verbündeter gelobt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Taiwan habe der US-Verteidigungsminister in seiner Rede beim Shangri-La-Dialog überhaupt nicht erwähnt. Dies sei das erste Mal seit über 10 Jahren gewesen, dass ein US-Verteidigungsminister beim Shangri-La-Dialog Taiwan überhaupt nicht angesprochen habe. Professor Song Kuo-Xiang, Professor am Institut für internationale Angelegenheiten und Wirtschaft an der Nanhua-Universität in Chiayi zufolge, hat der US-Verteidigungsminister die Mitverantwortung und das Teilen der Last unter Verbündeten betont. Dies entspreche im Grunde auch der Forderung, dass Taiwan seine Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen soll. Und dies sei eine Grundlage für die weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Forscher Sheng Ming-shi sagte, dass US-Verteidigungsminister Hegseth Taiwan in seiner Rede beim Shangri-La-Dialog zwar nicht erwähnt habe, aber Strategiepapiere der USA, die nationale Sicherheitsstrategie oder die nationale Verteidigungsstrategie der USA, stets die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Ländern der ersten Inselkette betonen, sowie die Unterstützung dieser Länder bei der Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben, unabhängig davon, ob Taiwan ausdrücklich genannt werde oder nicht. Forscher Shen Ming-shi sagte, Sie sehen, dass er von der Stärke der sogenannten Denial Defense, der Verteidigung durch Verweigerung entlang der ersten Inselkette gesprochen hat oder betonte, dass man entlang der ersten Inselkette eine Abschreckung durch Verweigerung, eine Deterrence by Denial formen müsse. Damit betont er, wie die Länder der ersten Inselkette für den Aufbau einer solchen Verteidigung oder Abschreckung durch Verweigerung zusammenarbeiten sollen und dadurch Chinas nach außen gerichtete Aggression oder die Einleitung militärischer Aktionen zu verhindern. Shen Ming-shi, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit, erklärte weiter, dass US-Präsident Donald Trump erst kurz vor dem diesjährigen Shangri-La-Dialog Peking besucht habe und dort Gespräche mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geführt habe. Zudem werde erwartet, dass Xi Jinping im September zu einem Gegenbesuch in die USA reisen wird. Vor diesem Hintergrund sei es nicht überraschend gewesen, dass US-Verteidigungsminister Hegseth in seiner Rede einen gemäßigteren Ton gegenüber China angeschlagen habe, um die Beziehungen zwischen den USA und China eher zu entspannen. Spannen und Provokationen zu vermeiden. Taiwan befinde sich jedoch im Zentrum der ersten Inselkette. Deshalb könne Taiwans strategische Bedeutung von vornherein nicht in Frage gestellt oder ignoriert werden, so Forscher Sheng Ming-shi. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 15. Juni 2026. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.